Auf dem Programm steht Gefährdetenhilfe Scheideweg. Mit diesem Thema Sehnsucht hört mich denn keiner. Gefährdetenhilfe, ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt. Und Scheideweg weiß ich auch nicht, ob ihr wisst, wo das eigentlich ist. Achim ist der Geschäftsführer der Gefährdetenhilfe Scheideweg. Achim, wo liegt das denn eigentlich, Scheideweg? Kannst du mal kurz ein paar Worte dazu sagen?
Gar nicht weit weg von hier, ungefähr 5 Stunden mit dem Auto. Man fährt so Richtung Köln, an Köln vorbei. Wenn man in Wuppertal ankommt, ist man zu weit. Hückeswagen heißt die Stadt, aus der wir kommen. Und der Ort, in dem wir wohnen, der heißt tatsächlich Scheideweg. Das liegt also, diese Stadt Hückeswagen, zwischen Köln und Wuppertal.
Aber das ist ja nicht nur ein Ort, sondern es ist gleichzeitig auch ein Programm, dieser Name Scheideweg. Was bedeutet Gefährdetenhilfe Scheideweg? Kannst du ganz kurz was dazu sagen? Das ist natürlich jetzt eine Überforderung fast, aber vielleicht doch, du schaffst das.
Gib mir alle Mühe. Scheideweg, wie gesagt, ist so eine kleine Wegkreuzung gewesen. Da hat der Ort den Namen her. Auf der einen Seite geht's nach Habenichts, fährt man auf der anderen Seite weiter, kommt man nach Neuenhaus. So hat sich dieser Name immer als Symbol angeboten. 1972 wurde eine evangelische Jugendgruppe aus Scheideweg eingeladen, einen Gottesdienst in einem Jugendgefängnis hinter Gittern zu gestalten. Und daraus entstanden sind regelmäßige Besuche in den Gefängnissen. Wir besuchen heute 15 Gefängnisse, regelmäßig mit etwa 300 ehrenamtlich engagierten Christen in den Abendstunden. Und dann war uns sehr schnell klar, wenn wir im Gefängnis von der Liebe und Vergebung Gottes reden, dann können wir die Leute nicht mit einem guten Rat alleine lassen, wenn sie aus dem Gefängnis kommen. Und so ist das, was Scheideweg heute kennzeichnet, eine große Gemeinschaft von etwa 200 Menschen, wo Haftentlassene und Menschen aus der Drogenszene in christlichen Familien mitleben, wie unsere Kinder, wo wir das Leben miteinander gestalten, wo wir miteinander arbeiten, wir haben eigene Betriebe aufgebaut, wo wir die Freizeit miteinander gestalten und mit den Jugendlichen bei uns aus der Stadt und aus dem Ort und von wo aus wir heute weltweit unterwegs sind. In der vergangenen Woche hat unsere Arbeit in Kenia gestartet, da ist ein Mitarbeiter ausgereist, um im Hochland von Eldoret eine Farm für Haftentlassene anzufangen. Also solche Dinge tun wir auch.
Noch eine ganz persönliche Frage an dich. Du bist ja von Beruf her Sozialarbeiter. Warum arbeitest du in der Gefährdetenhilfe mit? Du hättest noch viele andere Möglichkeiten, aber warum gerade dort?
Ja, also wer vielleicht auch aus diesem Metier kommt, habe ich ein paar getroffen. Wenn ich will, dass einem Menschen geholfen wird, ich habe den Beruf gelernt, weil wir Teestubenarbeit gemacht haben, da waren ganz viele kaputte Leute, wir haben einen alten Keller ausgerüstet mit alten Möbeln und haben gedacht, wir laden so die Schüler vom Gymnasium ein und es kamen viele kaputte Menschen mit Drogen- und Kriminalitätsproblemen. Dann haben wir gesehen, dass es gar nicht leicht ist, jemand zu helfen. Ich habe Sozialarbeit studiert, weil ich dachte, dann habe ich einen Schlüssel, hatte ich aber nicht. Und in der Gefährdetenhilfe habe ich das kennengelernt, dass dieses Angebot, offene Familie, miteinander leben, offen von Jesus weitersagen, aber auch das eigene Leben mitteilen, dass das eine Möglichkeit ist, Menschen wirklich zu einem neuen Anfang zu helfen, rauszuhelfen. Diese Erfahrung, die machen wir regelmäßig und das macht auch viel Spaß.
Vielen Dank. Und ich glaube, jetzt sind wir gespannt drauf, was ihr uns noch weiter erzählen werdet und was wir auch sehen können. Danke.
Wir sind mit einem kleinen Team hier und vielleicht kommen die von uns, die dabei sind, mal eben hoch. Dann seht ihr auch, wen ihr zum Thema ansprechen könnt. Also, kleiner Ausschnitt. Vielleicht stellt ihr euch eben kurz vor. Juan, fängst du an und gibst das Mikro weiter.
Ja, ich heiße Juan, dachte er schon, 36 Jahre alt und bin schon mittlerweile 12 Jahre bei der Arbeit.
Ja, ich bin Marion, komme auch von der Gefährdetenhilfe Scheideweg und bin die Frau vom Juan.
Ja, ich heiße Petra, bin die Frau vom Achim und wir sind auch schon viele Jahre in der Arbeit dabei. Hat angefangen mit einem Besuch im Jugendgefängnis und ja, dann bin ich in dieser Arbeit hängen geblieben und das ist mir einfach ganz wichtig geworden.
Ja, ich heiße Oliver, bin auch schon einige Jahre dabei, jetzt schon etwas über 5 Jahre. Meine Frau, die ist draußen noch mit am Stand.
Okay, vielen Dank. Also, uns könnt ihr gerne auch ansprechen und wir werden ein Stück auch noch von uns erzählen. Vielleicht, Marion, darf ich dich gleich bitten, dass du hier oben bleibst. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass das Thema Sucht ein total typisches Pfingstthema ist und dass wir eigentlich jede Pfingsten auch über Sucht predigen müssten. Der Vers aus Epheser 5, Vers 18, der wird euch bekannt sein. Da steht: Und saufet euch nicht voll Weines, daraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, als Alternative saufet euch nicht voll Weines. Aus dem Saufen voll Wein folgt ein unordentliches Wesen. Was folgt, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt wird? Ordentliches Wesen. Umkehrschluss, jawohl. Und ich denke, das haben viele ja von uns erlebt. Wir reden über Sucht und wir reden über unterschiedliche Süchte. Und das hat ja eine ganz breite Spanne von der Laufsucht, von demjenigen, der sich durch sein Jogging ins seelische Nirvana befördert, über Dinge, die wir so als legale Süchte bezeichnen würden, Rauchen, Alkohol trinken, bis hin zu dem, was in den Bereich der illegalen Süchte fällt, also in den Bereich von Heroin, Kokain, Methadon, auf dem Schwarzmarkt zumindest ist es illegal, Cannabis und so weiter. Und wir wollen heute starten mit einem Thema, das so in den Bereich der legalen Süchte hineinfällt, mit einem Suchtmittel, das jeder von uns täglich zu sich nimmt und wo es vielleicht deshalb so schwer ist, auch die Sache in den Griff zu bekommen. Wir wollen starten mit dem Thema Bulimie. Nun, das ist ja zunächst mal ein Fremdwort. Und Marion, vielleicht kannst du uns so ein bisschen sagen, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Bulimie?
Ja, ich habe lange Jahre Probleme mit dem Essen gehabt, war viele Jahre magersüchtig und dann Bulimie. Und Bulimie ist halt die Bezeichnung dafür, dass man viel Essen zu sich nimmt, riesige Mengen, die eigentlich kein Mensch normalerweise essen würde, um sie dann auch wieder auf der Toilette loszuwerden.
Wie war das bei dir? Essen ist ja eine Sache, die machen wir jeden Tag. Wie alt warst du, als sich da etwas verschoben hat? Und woran hast du das gemerkt? Wie fing das bei dir an, diese Thematik Essen als Sucht?
Also erst eigentlich ziemlich unauffällig, wo ich vielleicht 13, 14 Jahre alt war und wo das auch in unserer Klasse einfach so war, dass jeder irgendwie dabei war, irgendeine Diät zu machen und ein paar Kilos loszuwerden. Und dann habe ich gedacht, ja, könnte ich ja auch mal machen. Da war ich auch recht gut dabei und ich habe das auch geschafft. Also ich habe immer weniger gegessen und das hat man auch gesehen. Und dann kamen so die ersten Leute, die dann sagten, ja, sieht ja gut aus, steht dir aber gut, bist echt schlank geworden. Und das hat mich dann so bestätigt. Und dann habe ich gedacht, naja, noch ein bisschen weniger könnte auch nicht schaden. Und ich habe so gemerkt, ich habe die Disziplin dafür. Also ich kann das machen, ich kann weniger essen, kann ich mir vornehmen. Und das klappt auch. Und ja, so, da war auch die Anerkennung von den Leuten und irgendwann hat sich das verselbstständigt.
Bis auf wie viel Kilogramm hast du dich runtergehungert?
Also am Ende, so das war so der Tiefpunkt, da habe ich dann 33 Kilo noch gewogen. Da war ich dann auch im Landeskrankenhaus, bin künstlich ernährt worden. Ja, das war so das Tiefste.
Ja. Jetzt sagt man ja so Stichwort Bulimie, die Seele hungert. Wenn du heute so rückblickend darüber nachdenkst, die einen Klassenkameraden haben Diät gemacht und haben es dann auch wieder gelassen. Und bei dir ist das ja außer Kontrolle geraten, sagst du, ist zu einem Selbstläufer geworden. Was würdest du denn heute so aus dem Rückblick selber sagen? Was war denn der persönliche, der menschliche, der seelische Hintergrund, auf dem Essen zum Problem bei dir geworden ist?
Ja, also bei mir war das als Jugendlicher so, ich komme eigentlich aus gutem Hause, habe Eltern, die mir so alles ermöglicht haben, was Eltern einem so ermöglichen können. Ja, habe materiell immer alles gehabt, aber habe, ich hätte das damals nicht so in Worte fassen können, aber was mir fehlte, war so der Sinn im Leben, so dieses Ringen danach, wozu lebe ich überhaupt, was soll das Ganze, was soll ich mal machen? Da war ein großes Fragezeichen und so mit diesem Essen, da habe ich gemerkt, das funktioniert erstmal. Da waren Leute, die ja mir so die Rückmeldung gegeben haben, so die Disziplin hätten wir gar nicht, so wenig zu essen ist aber toll. Und irgendwann war das dann sehr aus den Fugen geraten. Also ich habe gemerkt, da kommt gar keine Anerkennung mehr. Andere gucken eher erschrocken, wie dünn ich geworden bin. Aber da kam ich dann so schnell gar nicht mehr raus. Da war das schon so ein Thema in meinem Kopf geworden, dass ich das zwar nicht mehr wollte, aber ich hätte es auch nicht lassen können, weil da nichts anderes war. Da war viel Leere da, so da waren wenige Werte, so die, auf die ich mich hätte stützen können. Ja.
Jetzt diejenigen von uns, die Menschen kennen mit diesem Problem Magersucht oder Bulimie, die wissen, wie hilflos man davor steht. Vor jemand, dem man gerne erklären möchte, du bist schon gar nicht mehr hübsch, du hast dich schon zu dünn gehungert. Aber irgendwie ist das so, dass jemand in dieser Situation ganz, ganz schwer nur zu erreichen ist. Du bist an einem Punkt deiner Geschichte eingezogen in eine christliche Familie, in eine Wohngemeinschaft, hast angefangen, da mitzuleben. Das war ein Punkt, wo du noch mit Bulimie zu tun hattest, ne, mit diesem Essen und Erbrechen. Was würdest du denn sagen, was hat dir geholfen, aus diesem Kreislauf wieder herauszukommen?
Also eine wichtige Entscheidung, die ich, oder überhaupt die wichtigste Entscheidung, die ich getroffen habe, war mit, ich glaube, 17 Jahren, 16, 17 Jahren, da habe ich mich für Jesus entschieden. Da war ich auch auf einer Freizeit, auf einer Silvesterfreizeit von Christen, da waren Vorträge und da habe ich gemerkt, das sind genau die Antworten auf die Fragen, die in mir sind, die ich so in meinem Herzen hatte und habe gemerkt, das ist es, das ist die Wahrheit und wenn du das leben könntest, dann hättest du kein Problem mehr mit dem Essen. Und ja, so das Leben sah anders aus, also ich habe immer mehr gemerkt, so ich hatte mich entschieden für Jesus, aber auf der anderen Seite war die Sucht, war mittlerweile zu Bulimie geworden, war nicht mehr Magersucht, war so, dass die Leute das gar nicht mehr gemerkt haben, ich sah normal aus, hatte wieder ein paar Kilo zugenommen, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich überhaupt nicht normal und ich habe mich vor mir selber geschämt, ich bin immer zur Toilette gegangen, bin mein Essen losgeworden, habe gekotzt und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass du Christ bist und dass du so lebst und da habe ich richtig gelitten unter dieser Diskrepanz, dass es eigentlich nicht echt war, was ich lebte. Und dann habe ich die Gefährdetenhilfe kennengelernt, habe Menschen kennengelernt, wo ich auch zu denen nach Hause gehen konnte, in die Familie rein. Und das hat mich sehr fasziniert, wie die Menschen als Christen da zusammengelebt haben und wo das gar nicht möglich war, sich so zu verstecken voneinander, dass man sich nicht mitgekriegt hätte. Und die haben dann auch mitgekriegt, was ich gelebt habe, auch wo meine Probleme sind. Und da war bei mir aber auch so der Wunsch, das loszuwerden, endlich frei zu werden von dieser Sucht. Und da waren dann auch viele Auseinandersetzungen, auch so ja über die Werte, die es im Leben gibt. Und ja, auf einmal ist das möglich geworden, nicht nur zu wissen, was in der Bibel steht, das stimmt, sondern das auch so in meinem Leben umzusetzen. Ich habe immer ja so auf äußere Werte, die spielten bei mir immer eine große Rolle. Und in der Bibel habe ich so gelesen, dass es aber gar nicht darauf ankommt, wie ich aussehe oder wie ich gekleidet bin oder was ich von Beruf bin oder so. Gott fragt nach meinem Herzen. Und ja, dann kam das so Stück für Stück, auch dadurch, dass ich so andere in ihrem Leben beobachtet habe, dass ich gedacht habe, Mensch, das stimmt, da gibt's noch andere Werte, die wichtiger sind.
Also du würdest sagen, Hintergrundproblem von Sucht ist, das Leben ist aus dem Gleichgewicht geraten. Dinge, die eigentlich nicht sehr viel wert sind, werden zu riesigen Werten, gerade das Äußere, Kleidung, sozialer Status und so weiter. Und das gehört ganz zwingend mit zu diesem Suchtkreislauf dazu. Das bringt das Ganze so richtig ins Rollen. Was würdest du denn heute sagen, wenn du mit jemand redest, der so ein Essproblem hat? Wie kann man ihn erreichen? Was kann man ihm sagen? An welcher Stelle kann man ansetzen? Welchen Tipp würdest du uns geben?
Ja, also das Wichtigste, was man so sagen kann, finde ich, ist, wie Gott den Menschen sieht. Also, dass Gott mich lieb hat, egal wie ich aussehe. Und ja, das auch so vorzuleben durch sein Leben. Und ja, was ich aber dazu so sagen muss im Rückblick ist, dass viel auch einfach Gnade Gottes war, dass ich davon losgekommen bin. So, ich habe jetzt vor kurzem nochmal ein Mädchen getroffen, das kam auch zu uns, die ist ganz tief in der Magersucht und dann habe ich auch gedacht, was könnte ich der denn sagen, dass die davon loskommt, dass sie das schafft und dann habe ich aber nochmal gemerkt, was das ja für ein Zwang ist, wie tief man da drin sein kann und dann habe ich echt gedacht, dass man einfach auch viel beten muss. So.
Okay, vielleicht noch ein Satz, was machst du heute so, was ist dein Part in der Arbeit der Gefährdenhilfe?
Ja, ich bin mittlerweile seit ungefähr 13 Jahren dabei, habe auch 7 Jahre mit in der Wohngemeinschaft gewohnt, so lange bis wir geheiratet haben, der Huan und ich. Wir wohnen jetzt in der Nähe, sodass wir noch viel dabei sind bei den Veranstaltungen, die wir so haben, beim Chor, in der Bibelstunde, ja, oder beim Sport und im Gottesdienst und auch so am Wochenende machen wir viel mit den anderen zusammen. Und ich bin Floristin geworden und bin jetzt auch viel in der Arbeit mit dabei im Pflanzenpark. Wir haben einen Arbeitsbereich, so einen großen Gartencenter, wo auch junge Menschen die Ausbildung machen können im Einzelhandel oder im Büro oder halt auch als Floristin. Und da helfe ich mit.
Gut, vielen Dank, Marion. Bulimie, ein Problem mitten unter uns, auch in christlichen Kreisen, ohne jede Frage. Wir hören jetzt zu diesem Thema ein Lied. Glücklich ist. Zunächst wollen wir so eine Reise antreten durch die verschiedenen Drogenszenen. Wir haben in der Vergangenheit einige Leute interviewt, die dabei sind, die Haschisch konsumieren, die Heroin konsumieren, die Kokain oder Ecstasy konsumieren. Und jetzt zunächst einige Bilder aus dieser Szene, bevor wir auch da wieder überlegen, was können wir tun, wie können wir auf Menschen in diesem Bereich eingehen und ihnen einen Ausstieg ermöglichen.
Vitamine, Ecstasy. Die Zahl der Haschisch- und Marihuana-Konsumenten in Deutschland liegt zwischen 500.000 und 1 Million. Aus den weiblichen Blüten der reifen, getrockneten Cannabispflanze wird das Harz gewonnen und zu Haschisch gepresst. Die getrockneten Blütenblätter, Blätter und Stängel werden als Marihuana gehandelt. Spätestens seit dem 8. Jahrhundert vor Christus ist dieser Wirkstoff bekannt. Besitz, Handel und Einfuhr von Cannabis stehen in Deutschland, wie in den meisten anderen europäischen Ländern, unter Strafe. Um die Legalisierung der Droge wird ein erbitterter Kampf geführt. Befürworter treffen sich jährlich in Berlin zu einer Hanfparade, die jedoch weniger politische Statements bietet, sondern eher als eine Art Spaßparade ein Lebensgefühl widerspiegelt.
Cannabis, was bedeutet das für dich?
Erholung, Entspannung. Regt zum Nachdenken an, fördert die Kreativität.
Also das ist schon so ein bisschen Wirkung, ne? Also wenn du so ein Pfeifchen rauchst, wie kommt das für dich?
Wie kann ich das beschreiben? Ja, ist einfach ein geiles Gefühl.
Ja, macht dich das müde?
Nee, nicht unbedingt. Das kommt immer auf die Stimmung drauf an. Also wenn jetzt eben der Abend vorbei ist und man raucht da, dann regt es schon zum Ruhigsein an.
Was ist so mit Musik?
Ja, bei der Musik, also mich fördert es eigentlich zum Tanzen eher oder zum Abgeben.
Welche Musik magst du besonders, wenn du breit bist?
Wenn ich breit bin, also wenn ich Alkohol getrunken habe. Da gefällt mir eigentlich alles. Also wenn ich was geraucht habe, dann gefällt mir eher Hip-Hop so.
Ja, und was sind für dich eventuell negative Seiten des Cannabis?
Ja, wenn man sie mit Alkohol zusammen konsumiert, dann kann es leicht zum Absturz führen. Deswegen lasse ich das lieber.
Also das heißt, dann fliegt man hinten rüber und schläft ein?
Nee, es kommt immer drauf an. Ich habe schon Leute gesehen, die ihren Mageninhalt wieder ausgespuckt haben.
Einen akzeptierenden Umgang mit Cannabis leben uns die Holländer vor. Dort gehören Coffeeshops, in denen private Konsumenten kleine Mengen der Droge erwerben können, zum Alltag. Das Zubehör wird, wie auch in Deutschland, in sogenannten Headshops angeboten.
In Germany we have on one hand a political movement that is related to drug use, and on the other hand we have young people who just use drugs to relax and things like that. What about the situation here in Holland? What do you believe are the motives or the backgrounds of the people that are your customers?
I think they're well informed here. It's getting normal here. It's normal to wake up in the morning and to smoke a joint and to eat and to go to your work. That's normal. Because it's here, you can use it.
Do you know your customers? Are there is there a special group, people whom you meet again and again, or are there many people that seem to be strange to you?
There is one group that is coming here every day, and you got some people they coming in 3 days or in 2 days, and you got new people. You got people they don't come back. It's different, but I see a lot of people, a lot of people.
Die Duldung des Cannabiskonsums ist dabei in Holland nicht unumstritten. Experten wie Franz Koopmans von der Dordrechter Stiftung De Hoop weisen auf den steigenden Wirkstoffgehalt der Cannabisprodukte und die damit verbundenen Gefahren hin.
Sie können alles kaufen, was Sie brauchen für die Kultivation von Cannabis. Es ist sehr einfach. Ein sehr hochwertiger Cannabis. Und die Cannabis, die wir nun haben in den Niederlanden, ist viel höher, was die Wirkung betrifft, dann die Cannabis, die sie hatten in den Jahren 60, in den Jahren 70. Letzter Bericht davon ist, dass wiederum die gemieterte Wirkung, die Kräfte von der Wirkung, ist wiederum höher geworden. Es war 8.6, es ist nun 11 oder so etwas. So, und dann kann man nicht wirklich mehr reden von einer weichen Drogen. Es sind ja, harte Drogen. Und auch bestimmt kann sehr gefährlich sein. Wir haben in unserem Krankenhaus immer mehr Leute, die nur abhängig sind von Cannabis. Nur Cannabis. Und man hat immer geredet, Cannabis, man muss das nicht so, so schlimm überdenken, das ist alles sehr nicht so schwer und etc. etc. Aber das ist natürlich nicht wahr. Das ist sehr ideologisch. Das sind oft Leute, die in den Jahren 60 in die Hippie Movement waren, die noch immer ideologisch denken wie in den Jahren 60. Aber wenn man sehr einfach sieht, was die Folgen sein können von Cannabiskonsum, das kann sehr unangenehm sein. Und noch immer denke ich, dass das mehr eine ideologische Diskussion ist, dann ein wirkliches Diskussion über Fakten.
Wer konsumiert Drogen? Inwieweit hat sich die Drogenszene in den zurückliegenden 35 Jahren verändert? Dazu sprechen wir am Telefon mit dem Bielefelder Soziologen Professor Klaus Hurlmann.
Ja, die ganze Szene ist ständig in Bewegung, das ist so. Wir haben in den letzten 10 Jahren den Trend, dass die gut gebildeten Jugendlichen mit einer vernünftigen Perspektive im Beruf sich aus dem Konsum der legalen Drogen, Zigaretten, Alkohol, Arzneimitteln mit psychoaktiver Wirkung etwas zurückziehen, ein erfreulicher Trend. Es wird vorsichtiger konsumiert. Es wird der Konsum auch sehr stark auf das Wochenende beschränkt, als allgemeiner Trend. Jetzt gilt nicht für jeden Einzelnen natürlich immer. Und als Gegenbewegung sozusagen haben wir leider bei denjenigen Jugendlichen, die aus ungesicherten sozialen Verhältnissen stammen, die schlechtere Positionen im Schulbereich haben, auch schlechtere, ungünstigere Perspektiven für ihre weitere Lebensgestaltung, eine Hinwendung zu mehr Konsum von legalen Drogen, gerade bei Alkohol auffällig, immer früherer Einstieg, schon mit 8-9 Jahren, gilt auch für Zigaretten, eine Kombination verschiedener dieser legalen Substanzen und dann eine sehr schnelle Hinwendung auch zu den illegalen Substanzen, meist Einstieg über Haschisch, über die sogenannten Partydrogen, und das kann dann bis zu schweren Substanzen führen. Also das Gesamtbild ist dann, wenn man alles bilanziert, ungünstig. Wenn wir alles zusammenziehen, dann werden so viele psychoaktive Substanzen, also legale und illegale Drogen, von Jugendlichen in immer früherem Alter konsumiert, wie das noch nie der Fall war, sodass wir uns wirklich ernsthaft Gedanken machen müssen darüber, wie wir mit dieser Entwicklung gut umgehen können.
Für viele junge Leute erscheint die Droge Ecstasy, auch einfach E genannt, besonders attraktiv. Viele lernen, die oft aus zweifelhaften Laboren in Osteuropa stammende Substanz auf Wochenendpartys im Freundeskreis kennen. E ist zu Taschengeldpreisen zu haben und gilt als leistungssteigernde und soziale Droge. Ärzte verweisen auf die großen körperlichen Risiken, denn jeder Trip ist eine Reise ins Ungewisse. Für viele bleibt es nicht beim Wochenendkonsum und auch nicht bei Ecstasy. Wir werfen einen Blick in die Techno-Szene, in der Ecstasy-Konsum eine besondere Bedeutung besitzt. Dazu sprechen wir mit Monique, die diese Szene seit über 10 Jahren kennt.
Party, wann hat das für dich angefangen und wie ging das weiter?
Das hat für mich angefangen 88, 89. Und weitergegangen ist es halt, weil du lernst immer mehr Leute kennen, die entweder was mit Drogen zu tun haben, dich damit reindeuen oder du rutschst einfach mit rein. Das heißt, einer gibt da mal was aus und da kriegst du mal eine Pille oder so, weißt du? Und da rutschst du automatisch mit rein, wenn du willst.
Ja, bei Pille sprechen wir von E, Ecstasy.
Ja, das sind halt diese Ecstasy. Und ich sag mal, es kommt immer drauf an, wie du dich dazu fühlst. Das heißt, wie du sie eingetrichtert bekommst oder wie du sie nimmst. Das heißt, es kann von einer Viertel bis zu einer halben oder bis zu einer ganzen oder auch mehr gehen.
Also ganz entscheidend sind die Leute, die dabei sind, sagst du. Wie läuft der Abend ab? Du schmeißt eine halbe E, bevor der Abend losgeht oder zwischendrin und wie geht es weiter?
Also ich sag mal, es gab Zeiten bei mir, da habe ich eine E geschmissen, bevor wir eine halbe Stunde in dem Laden waren, also bevor wir da hingekommen sind. Es gab aber auch Zeiten, da hat man halt erstmal abgewartet, wie die Stimmung im Laden ist. Und dann hat man erst später halt irgendwas geschmissen. So, und ich sag mal, es kommt immer darauf an, ob es jetzt was ist, wo du mit mehreren Leuten hingehst oder nicht. Und es kommt immer auf die Stimmung drauf an und wie die Leute drauf sind. Wenn du eine schöne Clique drin bist, wo jeder sich um jeden kümmert, dann ist es auf jeden Fall immer schöner.
Vielleicht erklärst du uns mal, was läuft denn bei der Party anders auf E als ohne E?
Also ich sag mal, wenn du normal unterwegs bist, hast du also dieses, sag mal, wenn du viel trinkst, hast du also dieses Betrunkensein. So, und auf E hast du etwas, ich sag mal, mehr betrunken sein und ein bisschen, wie soll ich das erklären, bedüdelt. Das heißt, du bist ein bisschen durcheinander im Kopf. So, und wenn du durcheinander im Kopf bist, wenn du die richtige E zum Ecstasy zum Beispiel hast, dann hast du so ein Gefühl von innen heraus, ach, du könntest alle umarmen. Wenn es eine wirklich nette Gruppe ist, dann möchtest du am liebsten alle umarmen und mit jedem reden oder du hast halt Lust, nur einfach nur zu tanzen. Das kann dann nur Stunden her, kannst du tanzen auf der Tanzfläche.
Hast du mal einen Trip erlebt, der ganz übel abgegangen ist bei dir oder auch bei anderen?
Oh ja, also ich habe einmal, da hatte ich damals, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, also es ist schon sehr viele Jahre her, Schweinchen hießen die und die waren halt rosa und da war Schweineblut mit drin. Dementsprechend habe ich dann irgendwie eine andere Pille geschenkt bekommen und durch die Kombination, die sich nicht vertragen hat, saß ich in der Küche und habe gedacht, mein Rücken brennt. Und da konnte mir keiner bei helfen. Und ich habe nur gedacht, boah, das ist so heiß, das ist so heiß. Und irgendwann konnte ich selber nichts mehr dafür tun, weil ich war auch nicht mehr so positiv eingefügt dazu. Und das ist echt so Horror war, als hätte ich gedacht, der ganze Rücken brennt. Und das sind irgendwelche Komponenten, sage ich jetzt mal, die dann zusammengefügt worden sind, dass das nicht aufhörte. Du kannst davon ausgehen, wenn du eine Droge nimmst, es gibt immer, zum Beispiel, wenn du jetzt eine halbe Ecstasy nimmst, kannst du davon ausgehen, eine Stunde, anderthalb, und dann lässt sie nach. So, und das war auch eine Stunde, anderthalb, bis ich dieses Feuer, was ich am Rücken hatte, verschwunden war. Es war weg. Aber in dem Moment war das so schlimm, als hätte mir einer echt ein Streichholz an den Rücken gehalten und es hörte nicht auf. Du konntest nichts dagegen machen, ob es eincremen war, kalt abkühlen, warm abkühlen, es ging gar nichts. Es war also, wenn, ich sage immer, entweder beherrscht die Droge dich oder du beherrschst die Droge. Und das ist wesentlich besser, wenn du die Droge beherrschst, weil du hast den Kopf über die Droge und nicht die Droge über dich.
Ron war über viele Jahre Geschäftsführer von Techno-Diskotheken. Er berichtet uns.
Ich war sehr lange Geschäftsführer in verschiedenen Techno-Diskotheken, oder nicht nur Techno-Diskotheken, sondern in verschiedensten Diskotheken und hat Droge jeglicher Art, nicht nur im Zusammenhang mit Techno, eine große Rolle gespielt. Bei, ich sag mal, der Black Music ist es immer, dass sie alle kiffen, bei den Techno-Veranstaltungen sind es dann schon die Ecstasy und das Kokain und die Amphetamine. Und das geht wirklich durch jede Altersklasse, durch jede Stufe, durch jeden Bereich auch des Lebens. Also da kann man jetzt keinen ausschließen, da kommen die Leute rein, er sagt, sie hasst man es auf den Kopf zu, schon wieder so eine Drogen-Else. Das ist dann eine, die dann wirklich gar nichts genommen hat. Und da kommen da Leute rein, da würde man sagen, die haben damit nie was zu tun und die sind nachher drauf wie Hände Bertha, dass man sagt, also das gibt's überhaupt nicht. Und da erlebt man da natürlich auch schon mal unschöne Erlebnisse. dass die Leute halt damit überhaupt den Umgang nicht kennen und auch nicht gewohnt sind und auch nicht beigebracht bekommen haben, obwohl das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber die einfach damit nicht umgehen können und es auch dementsprechend halt schon zum Eklat gekommen ist mit Krankenwagen, mit ja, Polizei, alles was dazugehört, ne? Alles erlebt.
Hast du auch Leute kennengelernt, die einen unguten Trip auf Ecstasy gehabt haben oder die einfach im Laufe der Zeit richtig aus der Bahn gekommen sind durch solche Drogen?
Ja, da habe ich sehr viele Leute kennengelernt. Und ich habe auch so als das meiner Phase so anfing, als ich so 20, 18 war, als das bei mir anfing, fing das ja, also zeitgleich natürlich bei anderen Leuten an, logischerweise. Und ich war bei mir selber immer stolz, dass ich gesagt habe, okay, das ist das Wochenende, das ist der Freitag, das ist der Samstag und Sonntag zum Auskurieren und Montag mache ich meinen Job wieder. Jetzt bin ich aus der Gastronomie, da gibt es ja eigentlich kein Wochenende, sag ich mal. So, man arbeitet halt einfach dann trotzdem. So, aber ich habe es nie verstanden, dass andere Leute, mehr oder weniger darauf hängen blieben, dann gesagt haben, ist mir egal, es sind so viele, die ihren Job verloren haben, die ihre Wohnung verloren haben, die ihre Miete nicht mehr zahlen konnten, die einfach aus ihrem Leben so rausgeschleudert wurden und es auch nicht mehr diesen Weg nicht mehr zurückgefunden haben. Und da habe ich gerade so jetzt, wo ich mich davon total distanziert habe, treffe ich schon mal dann wieder Leute in der Stadt und denke, so Gott, die sind ja immer noch drauf, die sind ja immer noch unterwegs, das gibt's doch gar nicht. Dass sie das nicht mitbekommen haben, dass das, ja... Also da gibt's, habe ich schon etliche kennengelernt, die unschöne Erlebnisse hatten und auch darauf hängen geblieben sind.
Für viele der jungen Ecstasy-Konsumenten erscheint es undenkbar, einmal zum Heroin-Junkie zu werden. Dennoch werden auch Heroin und Kokain in der Partyszene angeboten. Zum Outchillen nach der Party etwa. Junkie. Dieser Begriff bezeichnet in der Alltagssprache die Situation eines verelendeten Heroinkonsumenten, eines Menschen, für den es scheinbar keine Perspektiven gibt. Kein Drogenkonsument will als Junkie enden, und dennoch nimmt die Zahl der Heroinsüchtigen auf unseren Straßen keinesfalls ab. Wir besuchen die offene Drogenszene in einer Großstadt und erleben ein Stück Drogenwirklichkeit mit. Smitty haben wir auf der offenen Szene vor dem Hauptbahnhof getroffen. Nun hat er Heroin in der Tasche und setzt sich einen Schuss.
Du schon wieder 4 Mal irgendwie geschossen. Oh, ich hab einmal treffen. Oh, bitte, nie in der Leiste. Hab ich keine Lust drauf. Hast kein Tempo dafür nicht? Bingo oder nicht Bingo? Entweder knallt der Arm jetzt richtig rot an, knallt rot an. Arterie getroffen, scheiße. Oh oh.
Jens?
Arterie getroffen, kennst du? Ah! Oh, kommt das Scheiße rüber. Jetzt wird der Arm ganz rot drauf. Und gleich habe ich ganz, guck mal, die ganzen Flecken kommen gleich. Und da geht bis hier rein. Wie ist denn?
Wie küttert denn?
Oh, wenn ich... Arterie, ey. Lange hin. Arterie, da ist eine falsche Ader, ne? Was ist das nochmal? Ja, da ist eine ganz helle Blut. Habe ich gerade erwischt, Lange hin. Boah. Kochend heiß. Boah, bitte lass mir jetzt nicht die Pumpe verstopft haben. Ey. Boah, die nervt mir alles. Lass mich doch einmal treffen, Mann. Bingo! Ich glaube, ich hab getroffen, wa? Jo, Bingo, ich hab getroffen. Wahnsinn, Treffer. Das hab ich gern.
Ja. Ja, ganz schreckliche Bilder jetzt zum Schluss. Und leider ist es Realität. Ja, was habe ich damit zu tun? Ich war leider auch in so einer Szene. Bin eigentlich dankbar, dass ich nicht so weit gekommen bin wie gerade diese Bilder. Ja, in meinem Leben war es so, dass ja, ich dadurch in die Droge gekommen bin, weil vielleicht viele Dinge in meinem Leben nicht stimmten. War vielleicht einmal die Familie, was vielleicht ein Grund war auch. Viel war kaputt. Mein Vater selber war Alkoholiker. War auch nicht so ein Zuhause, wo ich mich wohlgefühlt habe. Habe eigentlich immer zugesehen, dass ich schnell von zu Hause weg war und mit den Freunden unterwegs war. Ja, ich habe solche Leute kennengelernt, die kifften. Und das war für mich interessant. Ja, und dann bin ich dann eingestiegen. Für mich war das erstmal so, ja, eine Sache, wo ich ein bisschen Angst vor hatte. Da habe ich einmal genommen, da habe ich gesagt, nie wieder. Das war so ein Kick und das war alles so anders. Und habe ich gedacht, nicht noch einmal. Aber ich gewöhnte mich dran. Dann war das einmal in der Woche. Und das wurde dann immer mehr, bis ich dann jeden Tag gekifft habe. Und das war einfach dann normal. Und ich habe es gebraucht. Und es war dann irgendwann auch so, dass ich süchtig war. Und immer zugesehen habe, dass ich die Droge bekam. Und wenn es nicht in der Nähe was gab, dann sind wir nach Holland gefahren. Gab es auch ein paar Bilder gerade. Da war vielleicht eine Stunde Fahrt von uns. Und dann haben wir uns da was geholt. Ja, das war vielleicht am Anfang ein interessantes Leben. Man hatte ein gutes Gefühl, man hatte neue Freunde. Hat Spaß gemacht. Am Wochenende haben wir gefeiert. Aber ich habe auch nachgedacht. Jahre später lernte ich dann Leute, die auch harte Drogen nahmen. Und so kam ich dann auch zu Heroin und Kokain und anderen Drogen. Und da merkte ich so, da hatte ich so eine Schwelle, ja, einfach übergangen, bin ich drüber gegangen und da, das war eigentlich zu weit. Aber ich merkte auch, ich brauchte es, weil ich irgendwas gesucht habe, was ich nicht gefunden hatte. Ich brauchte so ein Gefühl im Herzen, so innerlich, was mir sagte so, ich bin was wert, ich bin einer, ich bin stark. Oder ich konnte Dinge tun, die ich vielleicht von mir aus nicht tun konnte, ne, weil ich einfach vielleicht zu schüchtern war oder sonst was. Das hat mir die Droge gegeben, aber ich wusste die ganze Zeit, es ist einfach ein Ersatz. Es ist einfach eine Sache, die tue ich mir rein und die gibt mir was. Es ist ein Mittel, was irgendwas herausbewegt da in mir, was ich eigentlich anders haben müsste. Ich habe viel nachgedacht. Ich habe auch immer an Gott geglaubt, habe mich aber nie richtig interessiert dafür. Ich habe wohl mal die Bibel gelesen, habe das nie verstanden. Ja, und als ich da ziemlich am Ende war und wirklich auch die Schnauze voll hatte von den Drogen, irgendwann wirklich auch kein Geld mehr, da kam nichts mehr von der Bank, alles überzogen und die Freunde haben auch nichts mehr gegeben. Also das war so ein Punkt, wo ich wirklich genug hatte. Und ich habe einfach gedacht, warum versuche ich es nicht einfach und bete mal zu Gott, an den ich wohl geglaubt habe, aber ich habe mich nie für interessiert, nie nachgefragt, was hat er mit meinem Leben zu tun. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass irgendwas passiert. Ich habe ein einfaches Gebet gebetet, ich war ganz alleine irgendwo. Ich war sogar voll mit Drogen. Dann habe ich einfach Gott um Hilfe gebeten, dass er mir hilft aus dieser Situation. Und dann passierten auf einmal Dinge in meinem Leben, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich lernte Christen kennen, aber nicht irgendwelche Christen, sondern Christen, die das auch gelebt haben und die das so irgendwie überzeugend mir sagen konnten und auch irgendwie anders, wie ich es noch nie gehört habe. Ja, ich habe auch selber dann viel gelesen und so nach und nach hatte ich verstanden, dass was ich eigentlich gesucht habe, war dieser Sinn im Leben. Was ich gesucht habe, war Gott. Und dann habe ich das verstanden, was das heißt, was Jesus für mich getan hat. Das war eigentlich bekannt. Ich bin katholisch aufgewachsen, bin eigentlich Spanier, sind eigentlich fast alle katholisch und ich habe immer gedacht, ja, man ist Christ, man ist ja getauft. Aber ich hatte verstanden, dass ich ein Mensch bin, der ja, ein Sünder ist, ein Mensch, der kaputt ist, ein Mensch, der Vergebung braucht. Und die Vergebung habe ich gefunden und habe erfahren, dass Jesus mir meine Schuld vergibt. Und da habe ich einfach was erlebt, dass da hat mir die Droge nie gegeben. Das war einfach auch ein Frieden im Herzen, dass ich wusste, Gott hat mir vergeben, Gott ist mein Vater und Gott hat mein Leben in meiner Hand und er kann mir auch in meiner Situation helfen, auch wenn vielleicht die Gefahr kommt, ja, dass die Sucht wieder kommt oder ja, dass ich mit meinen Problemen eigentlich fertig werde. Ne? Sag mal, es war nicht alles zu Ende, war nicht alles gelöst in meinem Leben, aber ich sag mal, das ist jetzt 13 Jahre her und seitdem habe ich keine Drogen mehr genommen. Bin mittlerweile verheiratet, wir haben einen Sohn, ist auch dabei. Ja, und ich bin eigentlich Gott dankbar, dass er so viel in meinem Leben getan hat. Bin dankbar, dass ich viele Jahre auch bei der Gefährtenhilfe leben konnte, in einer Familie, wo ich aussteigen konnte, Jahre anders leben konnte, eine normale Familie erlebt habe, auch wieder gelernt habe zu arbeiten. Und das war für mich auch eine große Hilfe, dass ich da mitleben konnte. Und ja, deswegen ist mir die Sache auch ans Herz gewachsen, die ganze Arbeit. Deswegen bin ich auch noch mit dabei. Das wollte ich dazu sagen.
Wir haben dieses Thema Sucht und wir haben über verschiedene Suchtformen nachgedacht, legale, illegale Süchte. Wenn man so zusammenfassen möchte, was Sucht gemeinsam hat in diesen unterschiedlichen Suchtformen, kann man vielleicht drei Punkte sagen. Das eine ist, Sucht bedeutet immer Beziehungsabbrüche und Flucht nach innen. Und wer mit Menschen zu tun hat, die süchtig sind, der wird das erlebt haben. Da geht ganz viel an Beziehungen kaputt. Oft wechsle ich die Szene, das ist typisch für die illegalen Drogen. Wenn Eltern uns fragen, hat mein Junge Drogenprobleme, ich weiß das nicht, dann fragen wir ganz oft, wer sind denn die Freunde, mit wem ist er denn den Tag über zusammen, wie gestaltet er sein Zimmer, Lebensformen haben mit Drogen viel zu tun, Beziehungsabbrüche. Der Kiffer, der zum Junkie wird, erlebt das, Junkies sind Egoisten, da bleibt überhaupt kein Platz mehr für andere Menschen, jeder lebt für sich selber, jede Beziehung ist eine Illusion, nur auf dieses gegenseitige Nehmen und Nutzen angelegt. Sucht bedeutet auch Zukunftsverlust und ein Leben in dem Heute nur noch in meinen Gefühlen, meinen Verzweiflungen, meinen Euphorien. Sucht bedeutet immer Zukunftsabbruch. Da bleibt nicht mehr das Träumen über. Alles wird unrealistisch. Das Ziel, das ich vielleicht mal im Auge hatte, verliere ich garantiert. Sucht, Zukunftsverlust. Und das Dritte vielleicht, alle Süchtigen, alle Junkies, aber vielleicht auch alle Süchtigen sind Lügner und belügen zuallererst sich selber. Die Sache mit der Wahrheit ist ein Riesenproblem. Wenn ich süchtig bin, dann mache ich mir was vor. Ich muss mit Illusionen leben, weil ich die Wahrheit nicht ertragen kann. Alle Süchtigen sind Lügner, belügen sich zuerst und aber auch viele anderen. Das ist ganz schwierig, mit jemand, der süchtig ist, in ein ehrliches, tieferes Gespräch zu kommen. Das setzt schon was voraus, dass er einen ersten Schritt aus diesem Suchtkreislauf herausgehen will. Nur wir sind an dieses Thema Drogen gekommen durch die Arbeit im Strafvollzug. Wir besuchen viele Gefängnisse regelmäßig. Und wenn wir zum Beispiel heute Abend miteinander in der Frauenhaftanstalt in Köln wären, dann würden wir sehen, dass von diesen jungen Mädchen, die da zum Teil sitzen, zwischen 14 und 24 Jahren, dass davon 90% drogenabhängig sind und dass diese Droge sie ins Gefängnis gebracht hat. Wohlgemerkt, von 14 an bis 24, so in diesem Bereich der jungen Leute, ist die Droge bei den Frauen der Grund, der sie ins Gefängnis führt. Was können wir tun? Was sind denn unsere Möglichkeiten? Ich will einfach nur ein paar kurze Punkte sagen. Das eine ist, es gibt keine drogenfreie Schule mehr. Ich denke mal, die meisten von euch werden das unterstützen können. Selbst im behüteten Ländle wird es so sein, dass du auf jedem Schulhof unterschiedliche Drogen ganz gut bekommst. Es gibt keine drogenfreie Schule. Und meistens bilden sich so Szenen, ne? Die Leute, die Drogen konsumieren und die, die es nicht tun, die haben nichts miteinander zu tun. Da gibt es kaum Schnittpunkte. Christen sind Missionare. Und so ein erster Punkt wäre, lasst uns auf Menschen aus unterschiedlichen Szenen zugehen. Lasst uns auch auf die Leute zugehen, die Drogen konsumieren. Lasst uns ihnen Beziehungen anbieten und Beziehungen halten. Wir sind Missionare. Wenn der andere sich von mir weghält, weil ich ihm viel zu biederlich und bürgerlich bin, so kann ich doch hingehen und sagen, hallo, wie geht's dir? Und vor allen Dingen, ich kann von dem reden, was mein Leben ausmacht, von Jesus Christus. Beziehungen halten, das ist auch hat eine große Bedeutung, wenn ich merke, dass an meiner Seite jemand wegbricht. Das werdet ihr vielleicht auch erleben, dass jemand, mit dem ihr bekannt seid oder vielleicht sogar befreundet seid, sich auf einmal ganz anders entwickelt, offensichtlich andere Freundeskreise erschließt, sich eigenartig verhält oder in seiner Essstörung versinkt. Beziehung halten, dranbleiben, auch wenn der andere sich nicht abwendet, auch wenn der andere seine Sucht lebt, dranbleiben, Beziehung halten, immer wieder von Jesus reden und vielleicht so auf den Punkt warten, an dem er Hilfe sucht und Hilfe annehmen will. Ein zweiter Punkt. Das Thema Sucht sollten wir ehrlich ansprechen, ohne zu diskutieren. Wenn ich wahrnehme, da ist jemand, der rennt regelmäßig nach dem Essen auf die Toilette und wenn er wiederkommt, dann hat man so einen Brechgeruch, den man hört, den man riecht natürlich. Oder wenn er wiederkommt, dann kaut er Kaugummi oder Pfefferminzbonbons, um eben genau das zu verdecken. Dann ist das sinnvoll, wenn ich es beobachtet habe, dass ich jemanden anspreche und sage, hör mal, du, mir ist das aufgefallen, du gehst nach dem Essen regelmäßig auf die Toilette und wenn du wiederkommst, dann parfümierst du deinen Mundgeruch. Ich vermute, dass du ein Problem hast. Kann das sein, dass du brichst? Und auch wenn er leugnet, dann gilt es nicht zu diskutieren. Es hat keinen Sinn, den anderen zu überführen. Das schaffen wir sowieso nicht. Sollten wir das einfach stehen lassen und sagen, hör mal, wenn du möchtest, würde ich gerne mit dir ins Gespräch kommen. Wenn ich irgendwie das tun kann, will ich dir helfen. Das Gleiche gilt für die illegalen Drogen. Wenn ich mitnehme, dass jemand Drogen konsumiert, dann werde ich ihn ansprechen darauf, werde sagen, du, das habe ich bei dir beobachtet. Ich werde nicht mit ihm diskutieren, ob es so ist oder nicht, aber ich werde ihm anbieten, ein Gesprächspartner zu sein, wenn er den Ausstieg sucht. Was sage ich denn jemand, der ein Drogenproblem hat? Wie rolle ich das Gespräch denn auf? Wir denken, eine ganz einfache Geschichte, vor allen Dingen reden wir von Jesus, von dem, was unser Leben erfüllt. Ich sagte das eben, im Gespräch mit Junkies sagen wir oft, niemand kifft, weil er so glücklich ist. Die Droge füllt hier doch immer ein inneres Loch und da können wir von dem reden, was wir haben, von Jesus, der uns Zukunft gibt und der uns begleitet, da wo wir unsere Probleme lösen müssen. Nächster Punkt, der Ausstieg gelingt immer nur ganz und nie schrittweise. Wer Leute aus der Szene kennt, der weiß, dass man dann so oft diesen Kommentar bekommt, naja, also ich will ja aufhören und ich werde mich jetzt runterdosieren und ich werde nur noch Schritt für Schritt immer weniger nehmen und ich werde nur noch kiffen und irgendwie schaffe ich den Ausschnitt stufenweise. Das sollten wir einfach wissen. Stufenweise hat den Ausstieg noch niemand geschafft. Das funktioniert nicht. Der Ausstieg aus der Droge funktioniert immer nur ganz oder gar nicht. Und der Ausstieg aus der Sucht heißt konkret auch, dass ich mein Beziehungsumfeld wechsle. Der heißt, dass ich meine kulturellen Gepflogenheiten ändere. Es gibt Musik, die kann ich mir nicht mehr reintun, wenn ich zum Beispiel mit psychedelischen Drogen zu tun hatte und immer ganz gut Pink Floyd zum Hintergrund da gepasst hat, dann kann ich die Musik nicht weiterhören. Die ist für mich untrennbar mit dem Drogenerlebnis verbunden. Ich kann nicht bei den Freunden bleiben. Ich muss den Ausstieg ganz nehmen. Das heißt, nicht nur die Droge weglassen, sondern auch die Beziehungen weglassen, den Lebensstil weglassen, der zur Droge gehört. Ganz schrittweise funktioniert es nicht. Für viele von uns ist es sogar wichtig, dass sie so einen klaren Schnitt gezogen haben, dass sie zur Polizei gegangen sind, ein Lebensgeständnis gemacht haben, sich selbst verpfiffen haben, plus die Szene, in der sie gelebt haben, um ganz sicherzustellen, dahin gehe ich nicht zurück, den Rückweg habe ich mir abgeschnitten, da kann ich gar nicht mehr zurück. Ja, dann ganz entscheidend ist das neue Umfeld, wo finde ich Menschen, die mich verstehen, bei denen ich zu Hause werden kann. Die entscheidende Hilfe, die wir anbieten können, Entscheideweg, die wir anbieten können als christliche Gemeinde ist, dass wir Menschen ein Zuhause geben, dass wir sie aufnehmen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in unserer Jugendgruppe, dass wir sie rund um die Uhr begleiten. Und bei uns hat so angefangen, dass wir Leute aus der Szene einfach aufgenommen haben in unsere Familien. Das können nicht nur wir tun, das können auch andere tun. Da wollen wir euch zu ermutigen. Da gibt es sicher manches, was man überlegen muss. Gerne sind wir Gesprächspartner für euch, wenn ihr so etwas überlegt. Wir haben sind eingestiegen mit diesem Vers aus Epheser 5. Sauft euch nicht voll Alkohols, daraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Der Geist Gottes, die Gegenwart Gottes im Leben eines Menschen ist das, was ihn am allersichersten, am allertiefsten, am allerbesten aus der Droge herausholt. Von den Junkies schaffen es nur ganz wenige, Das werdet ihr gehört haben. Heute substituieren wir nicht nur mit Methadon, sondern wir vergeben Heroin an Heroin-Junkies. Also die Droge Heroin bezahlt der Staat. Ein Ergebnis der Hilflosigkeit, in der wir mit diesem Problem umgehen. Wir sind heute eine Gemeinschaft von etwa 80 Leuten, die vollzeitlich arbeiten. Von diesen 80 sind 40 Ex-Junkies, Ex-Drogenleute, Ex-Knackies. Und das belegt für uns selber ganz eindrücklich, dass Gott das Leben von Menschen wirklich verändern kann. Wir werden jetzt abschließen mit einem Lied, das die Petra noch für uns singen wird. Hinweisen möchten wir euch auf Material, was es zu dem Thema Drogen gibt. Dieses Handbuch Drogenseelsorge mit vielen eindrücklichen Informationen, auch einfach sachliche Informationen, was man zu Szenen und Drogen wissen sollte. Und diese CD-ROM Drogenleben mit vielen Interviews, Reportagen aus der Szene, mit Wissenschaftlern, mit Christen und so weiter. Da haben wir eben einen Ausschnitt von gesehen. Diese beiden Materialien gibt es zu einem Eidlingen-Sonderpreis von 10 Euro. Eine ganze Reihe anderer Informationen, auch die man sich so mitnehmen kann über unsere Arbeit. Hier vorne am Stand sofort rechts. Und da könnt ihr uns auch gerne ansprechen, wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt, mehr wissen wollt.